Zukunftsfähige Formen von Kirche. Praktisch-theologische Perspektiven in Corona-Zeiten. Ein Vortrag beim Institut für Engagementförderung am 16. November 2020 von Uta Pohl-Patalon. Über zukunftsfähige Formen von Kirche in Corona-Zeiten zu sprechen, als ob es normale Zeiten wären, wäre ignorant und würde auch meiner Disziplin, der praktischen Theologie, nicht entsprechen. Denn deren Anspruch ist es ja, auf Zeitgenossenschaft auszusein. Seit 8 Monaten ist Corona das beherrschende Thema in fast allen Konstellationen und auch in der Kirche. Am deutlichsten war es natürlich von März bis Mai. Die meisten der ganz normalen Formen von Kirche waren nicht möglich und neue Formen mussten kreativ gefunden werden. Mit diesen Formen hat sich Kirche in der Corona-Krise öffentlich präsentiert und meiner Wahrnehmung nach in ganz unterschiedlicher Weise. Von diesen Formen, wie Kirche in der Öffentlichkeit im Frühjahr präsent war, jetzt im neuen Lockdown teilweise auch wieder präsent ist, möchte ich bei unserem gemeinsamen Nachdenken über zukunftsfähige Formen von Kirche ausgehen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies meine subjektiven Wahrnehmungen sind, die ich nicht wissenschaftlich regelgeleitet empirisch verifiziert habe. Solche Studien sind in der praktischen Theologie gerade angelaufen, brauchen aber natürlich etwas länger. Meine subjektive Wahrnehmung ist natürlich geprägt von meiner Position zwischen einem interessierten Kirchenmitglied und einer praktischen Theologin. Und als diese gleichzeitig beeinflusst von meinen kirchentheoretischen Ideen für die Zukunft der Kirche, wie ja jede Wahrnehmung von bestimmten Rollen, Haltungen und Anliegen geprägt ist. Diese Wahrnehmung werde ich kirchentheoretisch bestimmten Logiken von Kirche zuordnen, als eine Art Sortierkriterium gewissermaßen, und diese dann in einem nächsten Schritt auf die gegenwärtigen Formen von Kirche beziehen. Schließlich werde ich auf der Basis der Wahrnehmung in der Corona-Krise und den kirchentheoretischen Einsichten einige Vorschläge zur künftigen Ausrichtung von Kirche formulieren, die Ihnen möglicherweise als Impulse für Ihre Überlegungen zur Zukunft der Kirche dienen können. Erstens, Kirche in Corona-Zeiten, Wahrnehmungen und ihre kirchentheoretische Sortierung. Erste Wahrnehmungslinie, Kirche als orientierende Stimme im gesellschaftlichen Diskurs. Besonders in den ersten Wochen der Corona-Krise sind meiner Wahrnehmung nach öfter VertreterInnen der evangelischen und katholischen Kirche, meist einigermaßen prominent, zu Fragen des Umgangs mit der Corona-Krise befragt und deren Einschätzungen als offensichtlich relevant im gesellschaftlichen Diskurs veröffentlicht worden. Das galt beispielsweise für die Einsamkeit in Pflegeeinrichtungen als Folge des Lockdowns oder für dessen Auswirkungen auf Menschen in prekären sozialen Lebensverhältnissen. Zum Leben mit dem Social Distancing wurde dann eher das Leben im Kloster als Modell genannt, populär ausformuliert in dem Buch Quarantäne von Anselm Grün. In den Debatten um die Lockerungen, die Suche nach einer neuen Normalität und aktuell in den Diskussionen um den Lockdown-Light habe ich diese Linie weniger wahrgenommen. Das kann aber auch Zufall sein und ich lasse mich gerne von anderen Wahrnehmungen korrigieren. Zweite Wahrnehmungslinie: Kirche als Partnerin und Unterstützerin in sozialen Herausforderungen. Bemerkenswert häufig habe ich Kirche in einer unterstützenden Rolle in enger Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen AkteurInnen wahrgenommen. In Kiel war diese Linie schon deshalb besonders präsent, weil die Kieler Nachrichten eine große Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Diakonie Schleswig-Holstein gestartet haben und in diesem Rahmen sehr oft den Landespastor als Leiter der Diakonie Schleswig-Holstein zu Wort kommen ließen. Im Kreis Pinneberg beispielsweise wurden die in der Notfallseelsorge geschulten PastorInnen gebeten, bei dem Corona-Sorgentelefon als Teil des größeren Teams des Kreises mitzuwirken. In meinem Heimatort Grunzhagen haben die Konfis spontan das Austeilen der Informationszettel der kommunalen Gemeinde übernommen. In diesen Fällen steht nicht das Handeln der Kirche im Vordergrund, sondern die kirchliche Unterstützungsleistung des Gemeinwesens. Dritte Wahrnehmungslinie, Kirche als öffentliche Hoffnungsbotschafterin. Kirche ist aber auch Trägerin von Hoffnung in der Öffentlichkeit, als Trägerin von Hoffnung in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Hier ist beispielsweise an das Hoffnungsläuten jeden Mittag um 12 mit der Botschaft: Denk an das, was dich tröstet und stärkt. Bitte für die Menschen, die Kraft brauchen, zu denken. Die in Hamburg gestarteten Banner an den Kirchturm setzten diese Botschaft visuell um. Zu hören und zu sehen ist dies für alle Menschen, unabhängig von ihrer Weltanschauung und Religionsgemeinschaft. In diesen drei Wahrnehmungslinien erscheint Kirche in verschiedener Hinsicht in der Logik der Institution. Institutionen übernehmen selbstverständlich bestimmte Aufgaben in der und für die Gesellschaft. So ist beispielsweise die Institution Schule für die Bildung zuständig. Kirche zeigt in diesem Sinne angesichts von Corona Zuständigkeit für ethische Fragen, für Hilfeleistung und für Hoffnung. Nicht mehr in einem exklusiven Sinne wie in der Vormoderne, sondern in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft gemeinsam mit anderen, beziehungsweise als eine Stimme im gesellschaftlichen Diskurs. Vierte Wahrnehmungslinie, Kirche als vom Lockdown betroffene Größe. Am häufigsten habe ich in den Medien Berichte im Zusammenhang mit dem Verbot der meisten kirchlichen Veranstaltungen, insbesondere der Gottesdienste, wahrgenommen. PastorInnen und Gemeindeglieder wurden ausführlich dazu interviewt, wie sie besonders Karfreitag und Ostern ohne Gottesdienste erlebt haben. Dabei wurde auch nach ihrer Haltung dazu gefragt, nicht zuletzt im Vergleich zu Baumärkten, und deren Akzeptanz der Verbote hervorgehoben. Im Mai ging es dann um die Wiederaufnahme der Gottesdienste. In Schleswig-Holstein zunächst mit größeren Einschränkungen als in vielen anderen Einrichtungen. Aufgrund derer die Kirche in einem Kommentar interessanterweise bereits aufgefordert wurde, für ihre eigenen Dinge stärker einzutreten. Und dann auch um die Rücknahme der Verbote. Im Moment geht es eher umgekehrt um das Recht, Gottesdienste zu feiern und nebeneinander in der Kirche zu sitzen, während dies im Theater nicht möglich ist. Gottesdienste werden dabei als ureigene Angelegenheit der Kirche verhandelt. Deren besondere rechtliche Stellung als in der Verfassung garantiertes Grundrecht auf Religionsausübung, Artikel 4 des Grundgesetzes, wurde zwar thematisiert, dies aber weitgehend als Recht der Kirche gedeutet, Gottesdienste abzuhalten. Im Moment sind ja bereits Ideen zu Weihnachtsgottesdiensten im Gespräch. Welche Lösungen hier gefunden werden, wird ebenso spannend wie die Frage, wie diese in den Medien dargestellt werden. Fünfte Wahrnehmungslinie, Kirche als kreative Gestalterin innovativer Angebote. Oft im Zusammenhang mit der Feststellung, was die Kirche alles nicht durchführen durfte, wurde in den Medien meiner Wahrnehmung nach wirklich ausführlich über die vielen kreativen Formen und Formate berichtet, in denen Kirche jetzt zu den Menschen kommt. Ein Schwerpunkt war hier natürlich Ostern mit vielfältigen digitalen Gottesdienstformen, aber auch Ostertüten oder Segenssprüchen zum Mitnehmen und einzelne Präsenzangebote mit großen Abständen. Kirche erschien hier als bereit und fähig zu innovativen Formen, oft mit einem gewissen Unterton des Erstaunens, wie mir schien. Nicht selten wurde in diesem Zusammenhang auch die Frage nach den künftigen Formen von Kirche gestellt. Wird Kirche jetzt moderner und spricht sie mehr junge Menschen an? Ebenso wurde aber die Sorge vor einem Abhängen der älteren Menschen geäußert. In der Regel wurde dies mit einem sowohl als auch beantwortet, relativ selten mit der Frage verbunden, was das mit den Ressourcen zu tun hat, dazu unten mehr. Im Blick auf Weihnachten gibt es jetzt sicherlich eine gewisse öffentliche Erwartungshaltung an kreative Formen, mit dem Unterschied, dass Gottesdienste voraussichtlich möglich sein werden. In diesen beiden Linien erscheint die Kirche in der Logik der Organisation. Organisationen sind eigene Größen, die bestimmten Zielen und Zwecken dienen, die transparent kommuniziert werden. Sie haben ein bestimmtes Profil, das sie von anderen Organisationen abgrenzt und mit dem sie Mitglieder gewinnen, um deren Pflege sie sich kümmert und für die sie zuständig sind. Organisationen können sich entwickeln und Veränderungen rasch umsetzen. Sie verstehen sich als Größe auf dem Markt der Konkurrenz um Aufmerksamkeit, Relevanz, Geld und nicht zuletzt auch Zeit neben anderen Organisationen. Sechste Wahrnehmungslinie, Kirche als soziale Gemeinschaft einander bekannter Menschen. Diese Linie habe ich auch in den Medien gelegentlich wahrgenommen, wenn beispielsweise während des Lockdowns PastorInnen den fehlenden persönlichen Kontakt zu ihren Gemeindegliedern thematisierten oder wieder stattfindenden Gottesdiensten Menschen erwähnten, wie sehr sie sich gefreut hätten, bekannte Gesichter in der Kirche wiederzusehen. Wirklich stark wahrgenommen habe ich dieses Muster jedoch vor allem in der Ausrichtung der digitalen Angebote und vermutlich auch der analogen, hier waren meine Einblicke jedoch weniger intensiv. Dies begann bei der Auffindbarkeit der Angebote. Überwiegend fand man diese auch auf den Überblicksseiten der Nordkirche, sortiert nach dem Namen der jeweiligen Gemeinde. Dieses Kriterium war sogar noch wichtiger als eine Sortierung in Gründonnerstags-, Karfreitags- und Ostergottesdienste oder Andachten. Viele Videogottesdienste begannen mit der Feststellung, dass wir uns normalerweise jetzt leiblich versammeln würden und dass der Zusammenhalt jetzt auf andere Weise erfahren werden müsse. Oder sie waren von der Hoffnung geprägt, dass man sich bald wieder treffen dürfe. Viele waren persönlich gehalten, manche setzten Kenntnisse ihrer Familiensituationen voraus, fast alle sprachen im Modus der sozialen Vertrautheit. Viele PastorInnen thematisierten den fehlenden sozialen gemeindlichen Kontakt und das Leiden darunter und versicherten, dass sie auf anderen Wege dennoch für ihre Gemeindeglieder da seien. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass mit den Lockerungen öfter die Rede davon war, dass die Kirche endlich wieder öffentliche Gottesdienste feiern dürfe. Empfand man die digitalen Formate tatsächlich als weniger öffentlich? In dieser Linie erscheint die Kirche in der Logik der Gruppe. Gruppen sind soziologisch dadurch charakterisiert, dass Menschen ihnen persönlich bekannt sind, dass sie Gemeinschaft erleben, eine Anlaufstelle für die eigenen Themen und Fragen haben und persönliche Beziehungen pflegen. Sie funktionieren häufig nach dem Familienmodell mit unterschiedlichen Rollen, in dem klassisch die hauptberuflich Zuständigen die Elternrollen übernehmen und die Aufgabe des Sorgens und Kümmerns haben. Siebte Wahrnehmungslinie: Kirche in neuen Formen. Etwas weniger im Rampenlicht der Öffentlichkeit, aber dennoch medial präsent waren und sind aber auch einige neue Formen von Kirche, unabhängig von den bisherigen Sozialformen. Dazu zählt beispielsweise das Licht der Hoffnung mit der Aufforderung, jeden Abend um 19.30 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Abendgebet zu sprechen, für das ein Ablauf vorgeschlagen wird. Oder die Aktion Allein gemeinsam gebeten. Der Hackathon der AKD Anfang April, bei dem innovative Ideen für die Zukunft der Kirche digital entwickelt wurden, ist zwar nicht selbst den Bewegungen zuzurechnen, soll aber gerade diese Logik der Kirche fördern. In dieser Linie erscheint die Kirche in der Logik der Bewegung. Denn Bewegungen erfinden jenseits etablierter Formen flexibel und beweglich neue soziale Formen. Charakteristisch für diese sind ein Aufbruchscharakter, verbunden mit einem starken persönlichen Engagement für die Sache, von der man überzeugt ist und die man voranbringen möchte. Häufig auch die Abgrenzung von einer Mehrheit, die als traditionell und rückwärtsgewandt empfunden wird. Soweit meine selektiven und subjektiven Wahrnehmungen der öffentlichen Bilder von Kirche in der Corona-Krise und ihre Zuordnung zu den vier Logiken Institution, Organisation, Gruppe und Bewegung. In einem nächsten Schritt setze ich diese jetzt zu den normalen Sozialformen jenseits von Corona in Beziehung und zeichne damit ein Bild der gegenwärtigen Formen von Kirche in Deutschland. Zweitens, die gegenwärtigen Formen der Kirche in Deutschland, kirchentheoretische Analysen. Von außen betrachtet haben wir in Deutschland ja eine sehr spezifische und nicht widerspruchsfreie Konstellation kirchlicher Sozialformen. Man merkt es, wenn man versucht, Menschen aus anderen Kontinenten zu erklären, wie Kirche bei uns organisiert ist. Zumindest ich scheitere dabei damit relativ regelmäßig. Wir haben eine dominante Form kirchlicher Organisation, die Ortsgemeinde, neben einer großen Vielfalt kirchlicher Organisationsformen, die in sich noch einmal sehr unterschiedlich strukturiert und auch rechtlich völlig uneinheitlich sind. Die vielfältigen, nicht parochialen Formen. Von denen verstehen sich einige als Ergänzung der Ortsgemeinde, andere arbeiten ihr konkret zu und wieder andere bilden eigene Gemeindeformen. Die dominante Form Ortsgemeinde ist nun in sich noch einmal ein einigermaßen uneinheitliches Gebilde. Sie vereinigt in sich unterschiedliche Charakterzüge aus verschiedenen historischen Epochen mit Elementen aus der Vormoderne, der Frühmoderne und der Spätmoderne. Dabei hat die jeweils nächste die vorherige nicht abgelöst, sondern der bisherige Charakter wurde jeweils durch einen weiteren ergänzt. Aus dem Mittelalter, der Vormoderne, stammt das sogenannte territoriale Prinzip, mit dem Gemeinden als Bezirke definiert werden. Die Wurzeln dieser Orientierung liegen bereits im 4. Jahrhundert, als das Christentum von einer verfolgten Minderheit zur Reichskirche wurde und die römischen Verwaltungsstrukturen für seine flächendeckende Organisation übernahm. Nicht zuletzt, um seinen Anspruch auf das gesamte Römische Reich zu markieren. Ausgebaut wurde das territoriale Prinzip im 9. und 10. Jahrhundert mit dem sogenannten Pfarrzwang, also der Verpflichtung, sich nur an den eigenen Pfarrer zu wenden und der Pflicht, den Zehnten abzuliefern. Es stand zwar immer in Konflikt mit anderen Organisationsformen, wie beispielsweise dem Mönchtum oder den Personalgemeinden später, war aber stark genug, um das Bild einer flächendeckenden und für alle zuständigen Kirche zu prägen. Bis heute ist die Präsenz der Kirche in der Fläche ein wichtiges Anliegen kirchlicher Zukunftsüberlegungen, vor allem im ländlichen Bereich, aber auch in der Stadt, sowohl in der symbolträchtigen Präsenz von Gebäuden als auch als Stimme im gesellschaftlichen Diskurs. Diese Ausrichtung entspricht der oben dargestellten Logik der Institution. In dieser Logik ist Kirche zuständig für Religion, für die Gesellschaft und die Einzelnen, oft in einem weiten Sinne. Wenn nicht Kirchenmitglieder getraut werden möchten oder die Kirche auf dem Stadtteilfest erwartet wird, dann ist diese Logik wirksam. In der aktuellen Situation zeigte sie sich auf eine für mich überraschend vielfältige Weise als orientierende Stimme im gesellschaftlichen Diskurs, als Unterstützerin in Notlagen und als gesellschaftliche Hoffnungsträgerin. Ein zweiter Charakterzug von Kirche entstammt der frühen Moderne, Ende des 19. Jahrhunderts. Als Menschen im Zuge der Industrialisierung in Massen in die großen Städte strömten, fanden sie in der neuen großstädtischen Anonymität keinen Anschluss an die Kirche. Der Gottesdienstbesuch in den Städten Deutschlands wird Ende des 19. Jahrhunderts auf ca. 1,5% unter der evangelischen Bevölkerung geschätzt. Um dem entgegenzuwirken und die Relevanz der Kirche unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen zurückzugewinnen, wurde die Gemeinde als Hort christlicher Liebe neu gestaltet. Möglichst viele der nominellen Kirchenmitglieder sollten in eine aktive Beteiligung am kirchlichen Leben integriert werden, um ihnen moralischen Halt, diakonische Unterstützung und vor allem eine christliche Sozialisation zu vermitteln. Nach dem Vorbild der freien Vereine wurden für die verschiedenen naturständischen Gruppen Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und alte Menschen Angebote konzipiert. Diese bauten auf der Einheit von Wohnwelt, Arbeitswelt und Freizeitwelt auf und nutzten die Chance der kurzen Wege. Eine der wichtigsten Neuerungen für das Pfarramt dabei war dabei, dass jetzt der persönliche Kontakt zum Pfarrer für die Beziehung zur Kirche relevant wurde und ganz neue emotionale Ansprüche an den Pfarrberuf gerichtet wurden. Persönliche Kontakte und das volle Gemeindehaus wurden zu einem Qualitätsmerkmal der Gemeinde und gleichzeitig des pastoralen Berufes. Zum Kirchenbild der Institution trat damit das Leitbild der Gruppe hinzu. Bis heute ist dies ein dominantes Charakteristikum eines nicht geringen Teils der ortsgemeindlichen Arbeit, das vermutlich auch nicht zufällig die neuen Formen in der Corona-Krise geprägt hat. Wenn Menschen hohe emotionale Ansprüche an die Pfarrpersonen haben und erwarten, dass diese sich um kirchlich Engagierte besonders kümmert, ist dieses Kirchenbild wirksam. Ebenso, wenn besonders viel Wert auf Gemeinschaft und Vertrautheit in der Kirche gelegt wird. Seit den 1960er, verstärkt dann seit den 1990er Jahren, ist dann eine dritte, spätmoderne Logik der Kirche ins Spiel gekommen, mit dem sie zusätzlich als Organisation verstanden wird. Strukturell zeigt sich dieses Kirchenbild darin, dass viele Gemeinden Profile entwickelt und Schwerpunkte ihrer Arbeit gesetzt haben. In der Logik der Organisation bemühen sich Gemeinden, aufmerksam und flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten und Bedürfnisse in ihrem Umfeld einzugehen und sich daran auszurichten. Dies zeigte sich auch in den vielfältigen kreativen Formen, besonders um Ostern herum. Wo viele Gemeindeglieder nicht digital ausgestattet sind, wurden Telefongottesdienste angeboten. Und wo Kirche vom Nahbereich lebt, wurden Tüten zum Mitnehmen an die Wäscheleine gehängt. Erkennbar ist diese Logik im Alltag, zum Beispiel in der Erwartung von ansprechenden kirchlichen Angeboten, die transparent kommuniziert werden. Oder in der Frage nach passenden Bedingungen für das ehrenamtliche Engagement. Interessant ist dabei, dass sich diese Aktivitäten aus der Corona-Krise teilweise erhalten haben, darin aber dann stärker der Logik der Gruppe folgen. Besonders Menschen mit großer Nähe zur Gemeinde wünschen sich, dass dies auch im normalen Betrieb fortgesetzt wird, meist als Erwartung an Hauptamtliche formuliert. Seit einigen Jahren zeigt sich aber in den kirchlichen Formen verstärkt auch wieder der Charakter einer Bewegung, die eigentlich die älteste Logik christlicher Sozialformen ist. Hier wirkt einerseits die auch schon in den 60er Jahren formulierte Einsicht, dass die gegenwärtigen Formen von Kirche für bestimmte Bevölkerungsgruppen kaum zugänglich sind. Sie verbindet sich jetzt aber mit der Frage, wie denn Menschen dem Evangelium begegnen können, die nicht christlich sozialisiert sind und bisher kaum Berührungspunkte zu christlichen Inhalten hatten. Nicht zufällig werden solche Überlegungen in Ostdeutschland besonders intensiv angestellt und neue Formen ausprobiert. Die bekanntesten dürften die Fresh Expressions of Church sein, aber auch Ideen wie die Pop-Up Church, ein Aktionsnetzwerk in Verantwortung der Arbeitsstelle Kirche im Dialog, an dem sich PastorInnen auch ihres Kirchenkreises beteiligen. Ein anderes bekanntes Beispiel ist der Rosengarten in Hetzdorf im Uckerland. Auch digitale Formate in sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Twitter und Blogs gehören dazu. Dieser Charakter einer Bewegung legt eine flexible und bewegliche Kirche nahe, die sich eng an den Fragen und Lebensthemen, vor allem aber auch an den Lebensformen von Menschen orientiert und das Evangelium in diese hinein kulturell vermittelt. Häufig ist damit eine missionale Ausrichtung verbunden, die sich nicht mit einer kleiner werdenden Volkskirche zufrieden geben will, sondern neue Wege sucht und findet, Menschen einen für sie plausiblen Kontakt zum Evangelium zu eröffnen. Drittens, Konsequenzen für die Kirche, Impulse. Was bedeuten die medialen Wahrnehmungen und die kirchentheoretischen Analysen jetzt für die Überlegung zu den künftigen Formen von Kirche? Einige Impulse möchte ich jetzt daraus entwickeln. Grundsätzlich halte ich es nach wie vor für sinnvoll, dass sich die Kirche nicht für eine der vier Logiken einseitig entscheidet. Denn gerade in der pluralen Gesellschaft der Spätmoderne sind unterschiedliche Zugänge zur Kirche erforderlich, für die es unterschiedliche Formen braucht. In dem Buch Kirche verstehen, das gerade in zweiter Auflage besonders für Ehrenamtliche in Leitungsfunktion erschienen ist, haben Eberhard Hauschild und ich das Modell des Hybrids als Bild für das produktive Nebeneinander der unterschiedlichen Logiken verwendet. Nach wie vor halte ich dieses Bild auch für sinnvoll, gegenüber Tendenzen, die eine oder andere Logik einseitig in den Vordergrund zu stellen. Allerdings möchte ich jetzt noch ein wenig weiterdenken. Denn zum einen beinhaltet das Hybridmodell die Gefahr der Überforderung, zumindest wenn die vier Logiken am gleichen Ort und bei den gleichen Personen angesiedelt sein sollen. Zum anderen könnte es dazu führen, dass man sich mit einem Weiter so zufrieden gibt und produktive Überlegungen zur zukunftsfähigen Form der Kirche verhindern. Ich versuche daher einmal aus den Wahrnehmungen der letzten Monate heraus genauer zu fragen, welche Formen von Institutionen, Organisation, Gruppe und Bewegung für die Zukunft der Kirche besonders hilfreich und führend sein können. Dabei habe ich keine ganz neuen Ideen, die Sie noch nie gehört hätten, sondern ich schließe an bestimmte Tendenzen an, verstärke diese und kombiniere und deute sie vielleicht noch einmal anders. 3.1. Kirche in öffentlicher Relevanz. Die Anliegen der Institution spätmodern umsetzen. In den Sozialformen hat sich die Logik der Institution vor allem in dem territorialen Prinzip der Flächendeckung niedergeschlagen. Historisch, wie gesagt, entstanden aus der Herausforderung, der neuen Position der Reichskirche symbolisch-organisatorisch gerecht zu werden. Verbunden wurde dies in der gleichen Logik mit der Denkfigur der pastoralen Versorgung. Wenn man alle Menschen einer bestimmten Gemeinde zuweist, muss sichergestellt sein, dass sie in dieser auch die vorgesehenen religiösen Handlungen erhalten können. In der Gegenwart wird dieser Gedanke vor allem als Präsenz in der Fläche im ländlichen Bereich aufrechterhalten, sowie in dem Versuch, über das Personalplanungsförderungsgesetz die Kirchenkreise personell möglichst gleichmäßig zu versorgen. Für beides zahlt die Kirche unter den gegenwärtigen Umständen einen hohen Preis. Das territoriale Prinzip der Flächendeckung ist eins der denkbar teuersten und in den bisherigen Strukturen in Bezug auf die Hauptamtlichen eines der aufwendigsten. Es erfordert aber nicht nur viele Ressourcen, sondern fördert auch einen bestimmten Charakter der Kirche, der für die Zukunft zu Recht kritisiert wird. Eine tendenziell institutionelle Versorgung der Bevölkerung. Kritisiert wird sie deshalb, weil sie vernachlässigt, dass sich Menschen heute eher als Subjekte verstehen und sich deshalb auch religiös sehr unterschiedlich orientieren. Wenn dann auch mit der geringer werdenden Zahl von Hauptberuflichen aus Zeitgründen Beschränkungen auf die klassischen Formate von Gottesdienst, Amtshandlung, Unterricht und Seelsorge naheliegen, ist die Chance gering, die Plausibilität und Relevanz der christlichen Inhalte für die Subjekte erfahrbar zu machen. Die öffentliche Darstellung von Kirche in der Corona-Krise hat gezeigt, dass die Anliegen der Institution, gesellschaftlich relevant zu sein, im Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen und in der Öffentlichkeit als christliche Stimme gehört zu werden, auch anders umsetzbar sind. Ob in der medialen Welt auch außerhalb der Corona-Zeiten die physische Präsenz nicht mehr oder gerade dann besonders wichtig ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Wenn die Ressourcen in ausreichendem Maße vorhanden wären, wäre ganz sicher eine ausgedehnte kirchliche und pastorale Präsenz im ganzen Land begrüßenswert. Unter den jetzigen und erst recht unter den künftigen Umständen scheint mir der Preis dieses Prinzips aber sehr hoch zu sein. Sinnvoller könnte es sein, verstärkt auf die Möglichkeiten zu achten und an ihnen aktiv zu arbeiten, die orientierende Kraft christlicher Gehalte auch außerhalb der Kerngemeinde zu formulieren und plausibel zu machen. Das ist zum einen eine Frage der inneren Haltung von Kirchenmenschen, für wen sie sich zuständig und in welcher Weise sie sich gefragt fühlen. Zumindest auf der Schwelle zwischen Gemeinde und Öffentlichkeit sollten sie sich angesiedelt fühlen, um ein Bild meiner Kollegin Ulrike Wagner-Rau zu benutzen. Und der Blick dürfte angesichts der Tradition des letzten Jahrhunderts eher verstärkt in die Öffentlichkeit gerichtet sein als umgekehrt. Das Anliegen des institutionellen Charakters wird aber offensichtlich auch intensiv von nicht-parochialen Formen mitgestaltet, wie die Entwicklungen in der Corona-Krise noch einmal gezeigt haben. Die Diakonie ist nicht nur in der Corona-Krise als Gesprächspartnerin naheliegend, sondern erfährt auch von der Kirche Fernstehenden, egal ob Kirchenmitglied oder nicht, in allen Untersuchungen die höchsten Zustimmungswerte. Dass sie nicht nur rechtlich, sondern auch im Bewusstsein von Kirchenmitgliedern und sogar manchen Hauptamtlichen von Kirche unterschieden wird, schadet nicht nur dem Ansehen der Kirche, sondern ist theologisch auch schlicht unsachgemäß. Ebenso ist Kirche in der Corona-Krise viel über ihre Seelsorgeeinrichtungen präsent. Diese Wahrnehmung kann ein Anstoß sein, künftig weniger dem Gegenüber von Ortsgemeinde und anderen Formen kirchlicher Arbeit zu denken, sondern sich als gemeinsam, als Akteurinnen in der Kommunikation des Evangeliums zu begreifen. Die nicht-parochialen Formen arbeiten häufig per se subjektorientiert und setzen keine christliche Sozialisation voraus. Von einem engeren Miteinander und einer geringeren Konkurrenz könnte die Kirche nur profitieren. Ein dritter Aspekt, der den institutionellen Charakter in der Spätmoderne sinnvoll umsetzt, ist das Engagement im Gemeinwesen. In der Tradition der Expertise für den Nahbereich findet die gelebte Kommunikation des Evangeliums über das Wort hinaus seine Konkretion im aktiven Engagement im Stadtteil oder im Dorf für und mit Menschen, die in besonderer Weise Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigen. Dies kann sich als Arbeit mit Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen konkretisieren, als Stärkung der Strukturen ländlicher Räume, als Mittagstisch für einsame Menschen. In Winterhude beispielsweise wird ein solcher dezidiert als generationenübergreifender Mittagstisch konzipiert oder als Unterstützung für geflüchtete Menschen. Auf diesen drei Wegen erweist sich Kirche in der Logik der Institution als relevant in den Fragen, die Menschen beschäftigen und bewegen. Sie wird attraktiv darin und dadurch, dass sie sich für diese Fragen interessiert und Menschen in diesen unterstützt und dadurch Gesellschaft verändert. 3.2. Exemplarisch Evangelium kommunizieren, die Anliegen der Organisation spätmodern umsetzen. Der Organisationscharakter hat in den letzten Jahrzehnten und Jahren die Kirche zunehmend geprägt. Kirche hat sich deutlicher auf ihre Zwecke und Ziele besonnen. Sie hat insgesamt und auch in den einzelnen Gemeinden und Einrichtungen Leitbilder und Profile entwickelt. Sie hat ein stärkeres Bewusstsein für ihre Mitglieder gewonnen und versteht sich deutlicher als Größe, in die sich Menschen einbringen, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Verstärkt wird diese Entwicklung strukturell durch die intensivere regionale Zusammenarbeit und die gemeindlichen Fusionen. Nicht immer aber sind diese frei davon, doch noch möglichst viel der traditionellen kirchlichen Arbeit und Sozialform aufrechtzuerhalten, um Menschen nicht zu enttäuschen. Selbstverständlich braucht es sanfte Übergänge und gute Begleitung beim Abschied von vertrauten Formen. Und selbstverständlich gibt es auch traditionelle Formen, die für die Zukunft ebenso sinnvoll sind, wie sie es in der Vergangenheit waren. Kriterium sollte dann aber langfristig die Prüfung sein, ob sie unter den gegebenen Bedingungen wirklich besonders gut der Kommunikation des Evangeliums dienen oder ob andere Formen sinnvoller sein könnten. Die Corona-Situation zeigt, dass die Kirche und diejenigen, die sie gestalten, in einem hohen Maße zu innovativen und kreativen neuen Formaten in der Lage sind, wenn sie den Raum dafür haben. Mein Eindruck ist schon länger, dass die Kreativität und Innovationsbereitschaft vieler Aktiver, ehrenamtlich und hauptamtlich, dadurch gebremst wird, dass die traditionellen Formen bereits so viel Raum und Energie einnehmen, dass für das Experiment wenig Platz ist. Dies war im Frühjahr anders und wird jetzt in den nächsten Wochen vielleicht noch einmal anders sein. Und es ist die Frage, ob die Kreativität weitertragen könnte oder ob man sich wieder mit den traditionellen Formen zufrieden gibt. Der Versuch, beides in vollem Umfang nebeneinander zu gestalten, dürfte von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Denn es hat sich auch ohne die innovativen Formen ganz sicher niemand gelangweilt. Die Gestaltung des Weihnachtskreises wird in diesem Jahr sicher zu einer besonderen Herausforderung. Für die Frage, welche alten und welche neuen Formen leitend für den kirchlichen Alltag sein sollen, ist vielleicht der folgende Gedanke hilfreich. Die Erfahrung der Spätmoderne, dass es immer mehr Möglichkeiten der Kommunikation des Evangeliums gibt, als ein einzelner Mensch eine Gemeinde oder eine Landeskirche umsetzen kann, und es daher Entscheidungen braucht, was zu tun und was zu lassen ist, ist ja im Kern eine theologische Erkenntnis. Das Evangelium ist immer größer als das, was Menschen auch noch so umfassend tun können. Es kann nie umfassend kommuniziert werden. Jeder Versuch, dem möglichst nahe zu kommen, ist nicht zum Scheitern verurteilt und führt potenziell in den Burnout, sondern wird auch theologisch zum Problem. Insofern hat eine bewusste Begrenzung von kirchlichem und auch pastoralem Handeln eine geistliche Dimension. Diese Einsicht kann von dem Druck entlasten, als Gemeinde, als Arbeitsstelle oder Einrichtung oder als Person möglichst viele Handlungsfelder möglichst vollständig abzudecken. Sie kann den Blick dafür freimachen, das eigene Handeln als Verweis auf das immer größere Wirken Gottes zu verstehen. Der Blick auf das kirchliche Handeln im weiteren Umfeld, in dem Gott ebenso wirkt, wird schärfer. Wen das eigene exemplarische Handeln nicht erreicht, kann ein anderes, ebenso exemplarisches Handeln erreichen. Bewusst getroffene Entscheidungen über das Lassen lassen die eigene Angewiesenheit auf andere spürbarer werden und ihre Stärken und Fähigkeit bewusster wahrnehmen. In der Erkenntnis, dass andere Menschen andere Wege beschreiben mit demselben Ziel. Dies kann kollegiale und regionale Zusammenarbeit fördern und auch die Selbstständigkeit und die Initiative von Ehrenamtlichen stärker schätzen und befördern, wo dafür gute Rahmenbedingungen existieren. Die Perspektive des gemeinsamen Ziels, das Evangelium zu kommunizieren, kann möglicherweise helfen, weniger von dem eigenen Handeln her zu denken als von der gemeinsamen Sache. Der Blick richtet sich dann stärker auf die Organisation Kirche als auf das eigene Handlungsfeld. Konkret bedeutet das, die faktisch schon immer getroffenen Entscheidungen zu bewussten und konzeptionellen Entscheidungen zu machen. Kirchengemeinderäte oder Beiräte sollten mit Hauptamtlichen zusammen bewusst entscheiden, welche Handlungsfelder sie sich vornehmen und welche sie anderen überlassen. Dabei sind Perspektivwechsel nötig. Die Arbeit der Gemeinde oder der eigenen Einrichtung muss immer wieder quasi von außen angeguckt werden. Sie soll mit den Augen anderer und nach theologischen Kriterien betrachtet werden. Gleichzeitig dürfen und sollen aber auch die persönlichen Stärken der jeweiligen Personen in diesen Entscheidungsprozess einfließen. Denn sie kommunizieren das Evangelium ja auch mit ihrer Person und sollen ihre Talente dafür nutzen. Dazu gehört auch eine wachsende Kultur der gegenseitigen Wertschätzung anderer Wege, als man sie selbst geht. Selbstverständlich bedeutet dies auch manchen Verlust von Traditionen oder von nahen Wegen für manche Menschen. Diese Verluste erscheinen mir aber weniger schwerwiegend gegenüber der Chance, Kirche und Gemeinde so zu gestalten, dass das Evangelium mit möglichst vielen Menschen auf unterschiedlichen Wegen in der Gegenwart kommuniziert werden kann und das Kirchenbild der Organisation auf diese Weise umzusetzen. 3.3. Gemeinschaft in vielfältigen Formen denken. Die Anliegen der Gruppe spätmodern umsetzen. Die im 19. Jahrhundert entstandene Logik der Gruppe mit ihrer Orientierung in Gemeinschaftsbildung und Förderung der persönlichen Beziehung wird bis heute nicht selten in einem familienorientierten Modell von Ortsgemeinde umgesetzt, das in hohem Maße von den persönlichen Beziehungen zwischen den Gemeindegliedern untereinander, vor allem aber auch zu den Hauptamtlichen, lebt. In den digitalen geistlichen Angeboten im ersten Lockdown zeigte sich dies konstruktiv in der persönlichen Ansprache von Menschen und der Förderung von Gemeinschaftserfahrungen in Zeiten des Social Distancing. Die Rückseite davon bildet eine erschwerte Zugänglichkeit zum Evangelium ohne analog etablierte persönliche Kontakte. Dies entspricht in normalen Zeiten der Erfahrung, dass die traditionell dominanten Formen von Gemeinschaft in der Kirche manchen Bevölkerungsgruppen gut liegen und andere tendenziell ausschließen. Die Milieuforschung hat gezeigt, dass vor allem die Älteren im Nahbereich und an verbindlicher Gemeinschaft orientierten und zum aktiven Engagement bereiten Milieus in den Ortsgemeinden zu finden sind. Implizit wird zudem als Zugangslogik zum Evangelium häufig auf den persönlichen Kontakt gesetzt, insbesondere zu den Hauptamtlichen und unter diesen besonders zu den PastorInnen. Selbstverständlich ist gegen diese wertvolle Dimension nichts einzuwenden. Setzt man jedoch einseitig auf persönlichen Kontakt, limitiert es die Zahl von Menschen, die einen Zugang zum Evangelium bekommen können, doch sehr stark. Kommunikativ starke Menschen können nach sozialpsychologischen Erkenntnissen zwischen 90 und 200, hier schwanken die Studien, persönliche Kontakte pflegen. Mit weniger Hauptberuflichen schwindet die Zahl dann weiter. Mein Vorschlag ist daher, verstärkt auf die inhaltlichen Zugänge zum Evangelium zu setzen und weniger einseitig auf den persönlichen Kontakt. Das bedeutet auch, die in der Logik der Gruppe entstandene Erwartung an einen dauerhaften persönlichen Kontakt zu relativieren. Denn denkt man vom Evangelium und seiner unverfügbaren Wirkung her und nicht von der Gemeinde, rücken die kirchlich uneigennützige Ermöglichung und Inszenierung von Begegnungen mit dem Evangelium stärker ins Bewusstsein. Dies kann auch eine für sich stehende Begegnung oder Wiederbegegnung sein, beispielsweise über eine Teilnahme an einem Traugottesdienst, über einen Einschulungsgottesdienst, in der Notfallseelsorge oder als ehrenamtlich Mitarbeitende für ein Projekt. Es geht dann um die eine gute Erfahrung mit dem Evangelium und damit auch mit der Kirche, aber dies sekundär. Ohne fragen zu müssen, ob und wie dies Menschen an die Kirche bindet. Wenn es um die Wirkung des Evangeliums geht, diese aber ohnehin Gott anheimsteht, müssen wir menschlicherseits nicht befürchten, dass wir uns mit der Kommunikation des Evangeliums etwas vergeben oder es quasi limitieren. Die in der Logik der Gruppe betonte Gemeinschaft würde dann weniger in dauerhafter und sozial erfahrbarer Gemeinschaft vor Ort umgesetzt, als in dem Bewusstsein, Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi zu sein. Die menschliche Suche nach Anerkennung und Gesehenwerden wird Teil der Kirche bleiben, schon weil sie Teil der christlichen Botschaft ist. Aber aus ihr würden weniger normative Ideen für die Formen der Gemeinschaft entstehen, sondern diese den Subjekten und ihren individuellen Zugang zum Evangelium und zur Kirche überlassen bleiben. Mit diesem Aspekt erweist sich Kirche als relevant und attraktiv für Menschen in offenen religiösen Suchprozessen sowie in Krisensituationen. Sie wirkt nicht wie ein geschlossener Verein, dem man erst beitreten müsste, um seine Angebote zu nutzen, sondern sie strahlt durch ihre Botschaft aus. 3.4. Experimente fördern. Die Anliegen der Bewegung spätmodern umsetzen. Nur noch kurz blicke ich abschließend auf die Logik der Bewegung, die in meiner Wahrnehmung der öffentlichen Präsenz von Kirche in Corona-Zeiten ebenfalls, wenn auch in geringerem Maße, vorkam. Deren Anliegen dürfte die Kirche in der Spätmoderne vor allem mit der ernsthaften Orientierung an und der nachdrücklichen Förderung von Experimenten neuer kirchlicher Formen gerecht werden. Gottesdienst und kirchliches Handeln in neuen Formaten zu denken, ist in der Corona-Krise bisher gut gelungen. Vielleicht könnte dies ein Anstoß dafür sein, auch auf organisatorischer Ebene sich gerade mit schwindenden Ressourcen weniger am scheinbar Bewährten zu orientieren und Geld, Personen und Energie in Experimente zu investieren. Diese dürften nicht mehr als die etablierten Formen unter einem Rechtfertigungs- und Erfolgsdruck stehen. Sie müssten von einer Kultur der Fehlerfreundlichkeit und des Zutrauens zu Menschen, vor allem aber auch zum Evangelium geprägt sein, das wichtig und attraktiv für das Leben von Menschen ist. Die Hoffnungsbanner auf den Kirchen gehen doch schon einmal in eine gute Richtung dafür. Mit dieser Vision schließe ich meine Überlegung und trete gerne ein in einen Diskurs mit allen, die sich daran beteiligen möchten.